Direkt aus Europa, Nummer 388, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Im Länderreport werfen wir heute einen genauen Blick auf die Bremer Rathausfassade. Am Mikrofon ist Julius Stucker. 400 Jahre alt wird die reich verzierte Renaissancefassade in diesem Jahr. Das Rathaus, im gotischen Stil erbaut, stand da bereits 200 Jahre. Christina Selzer nimmt uns mit auf den Bremer Marktplatz.
Mit seinen 11 Arkadenbögen zieht das Bremer Rathaus die Blicke auf sich. Die Fassade ist über diesen Arkaden üppig mit Figuren und Reliefs, Körpern und Köpfen, Fabeltieren und Engeln verziert. Zwischen den Fenstern und der Baldachinen stehen 8 Figuren, der Kaiser und 7 Kurfürsten. Das Rathaus an der oberen Seite des Marktplatzes zählt zu den bedeutendsten Bauwerken sowohl der Gotik als auch der Renaissance. Eva Rogge ist seit vielen Jahren Stadtführerin.
Also die Fassade schon, die Gesamtheit des Marktplatzes beeindruckt schon jeden, weil es ja kaum noch so geschlossene Marktplätze gibt in dieser Form, vor allen Dingen mit diesem enorm historischen Bestand, der noch da ist.
Die Schauseite zum Marktplatz hin ist dem Entschluss des Bremer Rates zu verdanken, dem nüchtern gotischen Rathaus eine prächtige Fassade zu geben. Der gotische Bau von 1410 genügte dem Repräsentationsbedürfnis des Rates nicht mehr. Also beauftragte der Rat den Stadtbaumeister Düder von Bentheim damit, eine neue Fassade vor das alte Rathaus zu setzen. 1612 war sie fertig.
Sehr schön, so alte Sache gibt es bei uns in Karlsruhe nicht. Karlsruhe ist eine sehr junge Stadt und folglich haben wir solche Gebäude nicht. Und uns hat es halt mal interessiert, auch in den Norden zu gehen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Es gibt aber sehr schöne Gebäude hier, muss man schon sagen.
Ich finde es sehr gut und sehr schön, wenn man überlegt, zu was für einer Zeit es gebaut wurde. Da hat man keine Technik gehabt und keine Betonmischung und alles, was man hat.
Frauen stellen Tugenden dar. Großmut, Mäßigung, Fleiß, Keuschheit, Tapferkeit oder zum Beispiel die Freigebigkeit. Eine Gestalt verteilt Münzen aus einem Sack. Tugend und Laster im Kampf miteinander. Das ist das Thema der Szenen über den mittleren Arkaden. Da triumphiert zum Beispiel die Mäßigkeit über die Gier, die Wahrheit über die Lüge. Konrad Elmshäuser, der Leiter des Bremer Staatsarchivs, hat sich eingehend mit Bremens Geschichte und dem Rathaus befasst.
Das mittelalterliche Rathaus, also vor dieser Fassade, war ein Palast, ein Wehrbau. Ja, das hatte Zinnen, das hatte Türme. Ja.
Noch im Mittelalter durften nur die vermögenden Bürger und Geistliche auch Ratsherren werden. In der Renaissance änderte sich das. Nun waren studierte Juristen und Theologen im Rat zu finden. Bremen war eine wichtige Handelsstadt und wollte endlich freie Reichsstadt werden, um unabhängig von Adel und Kirche zu sein. Dieses Privileg konnte aber nur der Kaiser der Stadt verleihen. Den Bremern war es daher wichtig, sein Vertrauen zu gewinnen und ihm zu schmeicheln. Deshalb beließ man in der neuen Fassade die Skulpturen des alten Rathauses, die das Kaisertum und die Kurfürsten repräsentieren, erläutert Bremens Denkmalpfleger Georg Skalecki.
Es war zum einen der Anspruch auf die Reichsfreiheit, der symbolisiert wird durch die Figuren der Kaiser und die Kurfürsten, die in einer Reihe stehen, sozusagen mit dem Hinweis, seht, wir gehören in diese Reihe der großen Kurfürsten und sind nur dem Kaiser untertan.
Zusammen mit dem Roland, der mehr als 5 Meter hohen Ritterfigur direkt nebenan, wurde das Rathaus im Jahr 2004 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Die UNESCO würdigt damit das Ensemble als einzigartiges Zeugnis für die Entwicklung von bürgerlicher Autonomie und Marktrechten, die sich im Laufe von Jahrhunderten in Europa entwickelten.
die europäischen Stadtrepubliken oder die europäische Gesellschaft schlechthin, die Stadtgesellschaft, braucht ja einen Verwaltungsbau und es gibt da einen typologischen Vertreter, diesen sogenannten Saalgeschossbau, und den vertritt das Bremer Rathaus besonders anschaulich und vor allen Dingen sehr authentisch.
Der gotische Saalgeschossbau entstand aus antiken Vorbildern und frühmittelalterlichen Königshallen heraus und wurde in Italien im 12. Jahrhundert schließlich der Bautyp für die selbstverwalteten Städte. Von dort gelangte er schließlich auch in den Norden. Von dem Prädikat Weltkulturerbe profitiert der Tourismus. So sieht es Bremens Tourismuschef Peter Siemering. Das Rathaus ist eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt.
Ja, es ist also ja eine Welterbestätte und damit etwas Besonderes. Davon gibt es in Deutschland nur 35. Und auf der Welt kennt man solche wie das Taj Mahal und den Kölner Dom und einige mehr. Und da reihen wir uns ein.
Nicht immer sei es leicht, sich gegen Städte wie Hamburg oder Köln zu behaupten. Daher halten es Marketing-Experten auch für wichtig, Anlässe zu suchen, wie zum Beispiel auch die 400-Jahr-Feier der Fassade in diesem Jahr. Bremer könnten zum Beispiel einen Rundgang mit dem Veranstalter Stadtreisen buchen. Stadtreisen, geschrieben wird das nicht wie die Stadt, sondern mit 2 T. Gemeint ist, statt in die Fremde zu reisen, bleibt man zu Hause und erkundet seine eigene Stadt ganz neu. Das Rathaus gehört da eher zum konventionellen Programm, ist aber unverzichtbar, vor allem im Jubiläumsjahr, erklärt Andreas Czarlecz von Stadtreisen.
Stadtführungen sind natürlich mehr als eine bloße Aneinanderreihung von Zahlen, Daten, Fakten.
Die Reliefs stellen die Tugenden dar. Gerechtigkeit, Treue, Hoffnung, Liebe, Weisheit, Mäßigung.
Es gibt allerdings auch richtige Sexszenen, wenn man so möchte. Akrobatische Küssdarstellungen zum Beispiel und auch andere sehr intime Umarmungen. Die haben wir weiter drüben auf der Seite.
Aber Vorsicht, immer auf die Straßenbahnen achten, die regelmäßig sehr nah am Rathaus vorbeifahren.
Und mal gucken, ob eine Straßenbahn kommt natürlich, klar, einmal links, einmal rechts. Das sind hier zum Beispiel also Nixon-Darstellungen oder Anspielungen auf irgendwelche griechischen Gottheiten dergleichen. Muss man nicht immer unbedingt direkt zuordnen. Was gemeint sind hier, sind verschiedene Tätigkeiten im Rahmen des Jahres.
Nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt steht der Roland. Er ist so etwas wie das Wahrzeichen Bremens. So groß ist dieser Roland gar nicht, etwas höher als 5 Meter. Aber die Ritterfigur steht auf einem kleinen Podest und wird von einem Baldachin gekrönt. Zusammen sind das stattliche 10,21 Meter. Gerüstet ist der aus Liedern und Epen bekannte Heerführer mit einem Kettenhemd, Brustpanzer und Beinschienen, die am Knie zu spitzen Stacheln werden. Das Gesicht ist eher weich, nicht das eines harten Kämpfers, und von Locken umrahmt. Er ist ein freier Mann. Sein Schwert hat er senkrecht erhoben, keineswegs drohend, eher wie ein Standessymbol. Fast die gesamte Brust ist bedeckt vom dominanten Schild mit dem Doppeladlerwappen des Reiches. Auch über den Roland wird eine Legende erzählt. Der Blick des Rolands Richtung Dom soll eine gegen den erzbischöflichen Stadtherrn gerichtete Machtgeste sein. Für Historiker ist das Humbug, denn Roland und Rathaus gehörten 1404 zu ein und demselben Bauprogramm. Der Bischof gab sogar Geld dazu. Dies hätte er wohl nicht getan, wenn der Roland als Trutzfigur gegen ihn selbst gerichtet gewesen wäre. Konrad Elmshäuser vom Staatsarchiv weist auf ein wichtiges Detail hin.
Es wird immer noch gern kolportiert, der guckt auf den Dom als Gegenpart zur Kirche, und wenn Sie sich mal hinstellen und gucken, wo guckt er hin? Der guckt haarscharf am Dom vorbei.
Tatsächlich guckt der Roland nämlich zum wichtigsten Stadttor, dem Ostertor. Er begrüßt alle Handeltreibenden, die von dort zum Marktplatz kommen.
Und das macht er wehrhaft mit Schwert und Schild und Spruch.
Der Roland steht also auf dem Markt als Repräsentant des Kaisers. Er verkündet und garantiert die Marktrechte und Freiheiten, die der Stadt verliehen worden waren. Angeblich, sagt Andreas Czarlecz.
Freiheit, die ich euch offenbar, die Karl der Große und mancher Fürst für wahr dieser Stadt gegeben hat. So heißt es ja dementsprechend hier auf dem Schild. Also auch da wird drauf angespielt, auf die freie Reichsstadt, die Bremen durch den Kaiser Karl den Ersten bekommen hat. Kaiser Karl den Großen natürlich, was nicht stimmt. Karl der Große hat Bremen nicht zur freien Reichsstadt erhoben, zu Zeiten Karls des Großen gab es gar keine Stadt, die man Bremen hätte nennen können, denn Bremen war hier eine Ansammlung von windschiefen Hütchen im 9. Jahrhundert, wenn man so möchte. Also richtig viele Einwohner gab es hier noch nicht.
Bremen hat sich den begehrten Status der freien Reichsstadt also erschummelt. Er bedeutete viele Privilegien, vor allem in der Gesetzgebung war man autonom. Erst viel später, im 17. Jahrhundert, bekam Bremen von Ferdinand III. Das sogenannte Linzer Diplom, worin er den Status bestätigte.
Dieses Linzer Diplom hat viel Geld gekostet. Also der Ferdinand III., der damalige Kaiser, war hoch verschuldet, aufgrund eben auch des 30-jährigen Kriegs. Es ist immer schwer, so Beträge in der Geschichte umzurechnen, aber es dürften mehrere Millionen Euro sozusagen an Kaufkraft wert gewesen sein, wenn man das umrechnet auf die heutigen Tage, was damals die Bremer Kaufleute für diese Urkunde, die ihnen so wichtig war, hingelegt haben.
Es gäbe kein Bundesland Bremen, wenn die Stadt damals nicht alles in Bewegung gesetzt hätte, um selbstständig zu werden. Das hätte der heutige Regierungschef Bremens sicherlich bedauert. Immerhin dient das Rathaus auch heute noch als Regierungssitz des Bundeslandes. Und möglicherweise hat Bürgermeister Jens Börnsen von der SPD einen der schönsten und gediegensten Arbeitsplätze, die sich ein Ministerpräsident wünschen kann.
Mir ist schon sehr bewusst, wenn ich morgens hier ins Rathaus komme, dass das ein sehr, sehr besonderer Arbeitsplatz ist. Und wenn man mal an den Aufgeregtheiten des Alltags ein bisschen zu verzweifelnd droht, dann ist es einfach schön, auch mal in die obere Halle des Rathauses zu gehen. Wenn man in einem Gebäude arbeitet, das 600 Jahre alt ist, dann weiß man, auch meine Vorgänger, unsere Vorahnen haben das eine oder andere Problem gehabt. Und wenn man das dann einordnet in einen langen geschichtlichen Kontext, dann werden auch die Dinge des Tages sehr viel besser zu bewältigen sein.
Das Rathaus, sagt Börnsen, erzählt Geschichten über Bremen. An einigen Stellen finden sich Ermahnungen an die Regierenden.
Ja, mir gefällt ganz besonders gut, dass über einer Tür in der oberen Rathaushalle angebracht sind 12 Regeln an die, die die Stadt regieren, aus dem 15. Jahrhundert. Und da liest man Dinge, da ist man erstaunt, dass man die damals schon gedacht hat, lange vor der Aufklärung, vor der Französischen Revolution, behandle Arm und Reich immer gleich. Oder wenn wir in der oberen Rathaushalle das Salomonische Urteil sehen, dieses große Gemälde, das ist immer eine Aufforderung gewesen an den Rat der Stadt, der ja nicht nur Stadtregierung war, sondern auch Gericht war, gerecht zu sein, gerecht zu urteilen. Diese Mahnungen, die gefallen mir besonders gut. Wir sollten häufiger dahinschauen, denn das hat uns heute noch viel zu sagen.
Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Julius Stucke.
19.04 Uhr.
Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Frauen begehen die leichteren Straftaten. Sie werden seltener zu Gefängnisstrafen verurteilt als Männer. Landen sie doch im Knast, dann in der Regel, weil sie wiederholt gestohlen oder betrogen haben, weil sie schwarz gefahren sind oder Geldstrafen nicht bezahlen konnten. Für ihren Kulturtermin hat Henriette Wrege Frauen und Mädchen im Gefängnis besucht.
Ich bin jetzt seit 10 Monaten hier.
Ich war vor 7 Monaten hier. Jetzt bin ich wieder da seit einem Monat und habe noch ein Jahr, wenn es gut geht.
In Berlin sitzen zurzeit 191 Frauen hinter Gittern. Ihre Straftaten reichen von der Beschaffungskriminalität Drogensüchtiger bis zum Mord. Knapp ein Viertel der Frauen im Gefängnis ist drogenabhängig. 16% sind Ausländerinnen. Matthias Blümel, der Leiter der Justizvollzugsanstalt für Frauen, ist Verwaltungsjurist und Sozialarbeiter. Er hat sein Büro am Standort Lichtenberg.
Das ist geschlossener Vollzug und das ist der höchst gesicherte Frauenvollzug hier drin. Alle Frauen, die inhaftiert werden, kommen zunächst hierher, weil wir hier die medizinische Abteilung haben und die Frauen ja erstmal gesundheitlich untersucht werden müssen. Und erst wenn sie frei von ansteckenden Krankheiten und so weiter, dann kommen sie in die dafür zuständigen Bereiche.
Ich weiß, dass ich eine Straftat begangen habe. Ich habe mich eigentlich auch sehr schnell damit abgefunden, dass ich auch eine Strafe dafür bekomme, eine gerechte Strafe. Aber dieser 23-Stunden-Einschluss, damit bin ich überhaupt nicht klargekommen. Weil diese Langeweile, dieses nur Lesen, nur im Bett liegen, eine Stunde frei im Hof, es ist wirklich zermürbend. Also ich hatte zur Freistunde einmal einen Beamten gesehen und dann, wenn es Essen gab, ja, und dann abends nochmal zum Abendeinschluss.
9 Tage ging das so. Dann wurde sie in den geschlossenen Vollzug nach Pankow verlegt, wo die nicht drogenabhängigen Frauen untergebracht sind. Sie war froh, als sie nach Pankow kam. Ihre Zellentür ist nun bis 8:45 am Abend offen. In der Justizvollzugsanstalt für Frauen leben meistens 6 bis 8 Insassinnen auf einer Station. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und einen Gemeinschaftsraum mit Sofaecke, Bücherregalen, Gesellschaftsspielen und Fernseher. Der Wohngruppenvollzug macht die Haft für viele einigermaßen erträglich, sodass manche die Umgebung gar nicht mehr als Gefängnis empfinden. Anstaltsleiter Matthias Blümel legt Wert darauf, dass es im Sinne der Resozialisierung im Frauenvollzug relativ locker zugeht.
Das wäre für Männer hier kein Hindernis, hier auszubrechen, um das zu sagen. Aber unser größtes Problem ist die Einbringung von Drogen und nicht die Frage der Flucht von Inhaftierten. Das ist eher zu vernachlässigen bei uns.
Die Drogen, sagt Matthias Blümel, finden ihren Weg ins Gefängnis. Sie kommen in Briefen, in Tennisbällen werden sie über die Mauern geworfen, Besucher versuchen sie am und im Körper versteckt in den Knast zu schmuggeln. Um das zu verhindern, gelten strenge Regeln. Ich musste beispielsweise am Empfang meine Tasche einschließen, durfte nur Aufnahmegerät, Mikrofon, Kopfhörer und Notizblock in einer Plastiktüte mit reinnehmen. Claudia Köhler ist Staatsanwältin und stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt für Frauen.
Frauen sind im Allgemeinen weniger aggressiv, werden dementsprechend auch weniger auffällig mit aggressiven Delikten. Also Körperverletzungen und dergleichen finden sie natürlich auch mal, insbesondere im Jugendbereich. Aber ansonsten fallen Frauen eben weniger durch aggressive Handlungen auf, sodass es sich tatsächlich meist eher um Eigentumsdelikte, Betrug oder aber auch Schwarzfahren, wenn es um die Ersatzfreiheitsstrafen geht. Die Aggressionstaten, die Gewalttaten, wegen denen Frauen hier sind, die spielen sich im Allgemeinen im Nahbereich ab, die meisten langen Vorlauf haben. Aber was sie eben hier nicht finden, ist die typische Kneipenschlägerei oder Sexualdelikte kommen auch ausgesprochen selten vor und dann eben nicht in der Form, wie wir sie in der männlichen Kriminalität kennen. Wir haben den Eindruck, hier müssen wir eigentlich eher Frauen aufbauen, was ihr Selbstvertrauen angeht, als das vielleicht bei Männern der Fall ist. Also Frauen sind oft sehr stark geprägt, auch von Abhängigkeitsverhältnissen. Abhängig von Drogen jeder Art, aber eben auch abhängig von Männern. Und darum geht es hier eben auch viel, Frauen zu stärken und ihnen dabei zu helfen oder sie dabei zu unterstützen, sich aus diesen Abhängigkeiten zu befreien, die oft auch einen Anteil haben an der Straffälligkeit.
Saskia wurde wegen Beschaffungskriminalität verurteilt. Im Gefängnis ist sie nicht zum ersten Mal. Sie hat ein langes Vorstrafenregister. Für die ersten Diebstähle, erzählt sie, habe sie 3 Monate bekommen. Das Strafmaß steigert sich mit jeder Verurteilung. Irgendwann gibt es dann für 3 Diebstähle 8 Monate Haft. Insgesamt ist sie das 5. Mal in Lichtenberg.
Zurzeit fühle ich mich, wie wenn ich 2010 nie weg war, weil 80% saßen noch 2010 hier. Also wir sind eine große Familie.
Auch Sibylle wurde wegen Beschaffungskriminalität verurteilt. Sibylle ist zum 2. Mal in Lichtenberg. Bei ihrem ersten Aufenthalt hat sie den Hauptschulabschluss und den erweiterten Hauptschulabschluss nachgeholt. Jetzt wollte sie ihre Haftzeit nutzen, um den Realschulabschluss zu machen. Aber das wird innerhalb des Gefängnisses nicht angeboten und eine externe Realschule darf sie nicht besuchen. Als Drogenabhängige ist es ihr nicht erlaubt, das Gefängnis allein zu verlassen. Insgesamt ist sie das 5. Mal in Haft. Davor war sie in Schwäbisch Gmünd im Gefängnis.
Die Anstalt dort ist natürlich anders. Erstens ist sie größer, da sind 1000 Frauen. Es ist nicht so wie hier, dass man die Dusche in dem Zimmer hat. Man hat eine Toilette mit einem Vorhang. Eine Dusche ist eine Sammeldusche. Man hat also alle 2 Tage 15 Minuten. Ansonsten gibt es da auch Schule und Arbeit und so, ist eigentlich dasselbe. Hofgang ist natürlich auch 1 Stunde, ist nicht so wie hier. Hier kannst du von 4 bis 7 zur ganzen Stunde runter in den Hof. Im Sommer ist es natürlich super.
Frei bewegen können sich die Frauen nur innerhalb ihrer Station. Wenn sie irgendwo anders hinwollen, muss eine Beamtin oder ein Beamter sie durchschleusen. Das gilt auch, wenn die Frauen nach draußen auf den Hof wollen. Der Hof ist von 3 Seiten von Gefängniszellen eingerahmt. Die 4. Seite ist die Rückseite des Amtsgerichts Lichtenberg. Es gibt Tischtennisplatten, ein Volleyballfeld, die Gewächshäuser der Gärtnerei, Bänke, eine große Rasenfläche, auf der die Frauen im Sommer in der Sonne liegen können. An normalen Tagen werden die Frauen so gegen 6 Uhr geweckt. Dann machen sie sich Frühstück, um 7 Uhr beginnt die Arbeit bzw. der Schulunterricht. Die Mittagspause ist von 12 bis 12.30 Uhr. Der Arbeitstag endet um 15:30. Danach ist Freizeit. Aber längst nicht alle Frauen haben eine Beschäftigung. Wer keine Arbeit hat, sitzt vormittags und nachmittags bis 15:30 eingesperrt in seiner 8 Quadratmeter großen Zelle. Um zu überprüfen, ob die Frauen wirklich keine Drogen mehr nehmen, wird regelmäßig der Urin kontrolliert. Das heißt, sie müssen einmal täglich in Anwesenheit einer Beamtin in einem Becher pinkeln. Wie es manchen trotzdem gelingt, bei diesen Kontrollen zu schummeln, ist selbst erfahrenen Sozialarbeiterinnen unklar. Auch Saskia muss täglich ihren Urin kontrollieren lassen. Sie ist auf Station 2 der motivierten Station untergebracht. Dort werden die Zellen nie abgeschlossen. Die Tür zum Haftraum oder wie es im Jargon heißt, die Tür zur Hütte, kann sie allerdings auch von innen wie eine Zimmertür schließen. Wer etwas von ihr will, klopft an. Das macht auch der Anstaltsleiter. Eingesperrt sein ist für Jugendliche noch belastender als für Erwachsene, sagt Claudia Reiter, die die Jugendabteilung in Lichtenberg leitet, weil sie einen größeren Bewegungsdrang haben. Im Moment sitzen 12 Mädchen aus Berlin und Brandenburg in Lichtenberg ein. Auch sie sind zum Großteil wegen Beschaffungskriminalität verurteilt und wiederholtem Schwarzfahren, der Erschleichung von Dienstleistungen, wie es offiziell heißt.
Das wird von Außenstehenden unterschätzt, dieses Eingeschlossensein. Man sagt, ja, die gehen in Haft und ja, machen sich dann ein paar nette Monate und ist ja Komplettversorgung und losgelöst von jeglicher Verantwortung, aber so ist es nicht. Noch schlimmer ist es kurz nach der Inhaftierung, wenn man von draußen kommt und dann ist die Tür zu und ist im Zweifelsfall lange zu. Und niemand kommt und man kann sich irgendwie nur über eine Klingel oder was weiß ich bemerkbar machen. Das ist gerade für die Anfangszeit der Haft, denke ich, ein relativ einschneidendes Erlebnis.
Viele Mädchen haben es nie gelernt, mit inneren Spannungen umzugehen oder ihre Gefühle zu ergründen. Sie reagieren auf den Gefängnisalltag entweder aggressiv oder depressiv, beschreibt Claudia Reiter die Verhaltensweisen der Mädchen. Die einen rebellieren gegen die Bevormundung, andere richten die Gewalt gegen sich selbst. Viele Mädchen ritzen oder schneiden sich ins eigene Fleisch. Sie wollen sich selber spüren, erklärt die Psychologin.
Ansonsten kann man halt versuchen, mit der Frau für Panikattacken was einzuüben, wie man das wirklich in der Psychotherapie macht. Also angefangen von Atemübungen oder im Sinne von Achtsamkeitsübungen, was für die Frau aber total schwierig ist. Also in der Situation sich darauf einzulassen. Und bei den Selbstverletzungen, also bedarf es dann eigentlich einer langfristigen Arbeit mit der Frau, um dem kontinuierlich vorzubeugen.
Inge ist erst seit kurzem in Lichtenberg in der Jugendabteilung. Sie ist zwar schon 24 Jahre alt, aber ihre Straftaten beging sie als Jugendliche.
Ich habe halt Rezepte gefälscht, bin dann so in Apotheken gegangen und wurde halt ein paar Mal erwischt, dass dann zur Anzeige gekommen, zur Gerichtsverhandlung. Und die Richterin war eigentlich sehr, sehr geduldig mit mir. Aber kam dann immer wieder zum Rückfall, außer halt jetzt in der Schwangerschaft, da habe ich es geschafft, komplett gar nichts zu nehmen. Nach der Entbindung bin ich dann doch wieder rückfällig geworden und dann meinte die Richterin, das war's, jetzt müssen sie rein.
Im Gespräch sitzen wir auf dem Bett in ihrer Zelle. Inge ist nach der Verkündung des Urteils selbst in die Haftanstalt gegangen. Sie hat nicht auf die Verhaftung gewartet. Sie ist eine sogenannte Selbststellerin. Damit steigen ihre Chancen, in absehbarer Zeit nach Reinickendorf in den offenen Vollzug zu kommen. Ihre Zeit vertreibt sie sich im Jugendbeschäftigungszentrum. Hier kann gemalt, genäht oder auch gebastelt werden. Ein reiner Zeitvertreib, mehr nicht. Inge hat angefangen, ihre beiden Kinder zu malen.
Also meine Große wird jetzt 4 im Oktober und die Kleine ist 4 Monate alt. Also die Große ist jetzt bei meiner Schwester, also bei der Tante, und die Kleine ist beim Papa. Das ist das Allerschlimmste für mich, deswegen möchte ich ja so schnell wie möglich nach Reinickendorf in den offenen Vollzug, damit ich halt immer bei denen sein kann. Und das dauert eh noch so 6 bis 8 Wochen, bis man, wenn dann, verlegt werden kann. Also die müssen sich ja erstmal einen Eindruck von jemandem machen und je nachdem kommt es drauf an, ob man dorthin darf oder nicht. Wenn ich keine Kinder hätte, dann wäre mir das eigentlich nicht so wichtig, dann würde ich auch hier bleiben.
Besuch zu bekommen ist für alle Inhaftierten wichtig. Inges Freund ist schon in den ersten Tagen bei ihr gewesen, aber ohne die Kinder. Die Ältere benötigt einen Ausweis und der muss erst noch besorgt werden. Auch Saskia hat eine Tochter, von ihr möchte sie allerdings nicht besucht werden.
Sie ist jetzt 11, schwieriges Alter. Also wir sehen uns momentan nicht. Ist gerade sensibles Thema für mich, ja. Ganz schwierig, sie wohnt in Thüringen. Und mir ist einfach der Aufwand zu groß, dass sie herkommt, 3 Stunden, 4 Stunden Autofahrt für 3 Stunden Besuch und alles zu erklären, dann wieder die Trennung und sie weiß, wo ich bin. Wir telefonieren ganz, 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 ganz oft. Wir schreiben. Ja, ich hoffe, sie kann es irgendwann verzeihen.
Steffi ist zurzeit die älteste Inhaftierte. Sie fühlt sich zu Unrecht hinter Gittern und kämpft um eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens. Sie hat immer beteuert, den Mord, der ihr zur Last gelegt wird, nicht begangen zu haben. Ihr Mann hat all die Jahre zu ihr gehalten. Sie sitzt nun schon bald 9 Jahre im geschlossenen Vollzug, sodass sie jetzt in den Genuss der ersten Lockerungen kommt.
Ich bin nun schon so weit, dass ich auch schon raus kann, auch nur noch mit dem Beamten. Man hat 6 Stunden Zeit, ich wohne nicht in Rade. Ich bin 2,5 Stunden unterwegs, was bleiben? 3,5 Stunden. Dann gibt man vielleicht noch Essen oder macht zu Hause ein bisschen was. Also ist sehr stressig auch. Aber jetzt habe ich den Weg gefunden und ist auch ganz schön. Und fällt zwar immer ein bisschen schwer, Abschied zu nehmen, aber das ist schon alles schon ein Vorteil, wenn man raus kann.
Wir haben eine Küche, wo 6 Frauen arbeiten. Nur die Kaltverpflegung kommt hier aus Pankow. Die machen wir fertig. Wir verteilen die dann nach Lichtenberg, nach Neukölln und hier nach Pankow. Wir haben eine Wäscherei, wo 2 Frauen arbeiten. Eco-PC haben wir hier und dann haben wir auf jede Station 2 Hausmädchen. Wir arbeiten halt bis 15.15 Uhr, freitags bis 13 Uhr.
Eco-PC ist der einzige Gewerbebetrieb in der Pankower Haftanstalt. Dort zerlegen die Frauen Computer zum Recycling. Wegen der geringen Zahl an Arbeitsplätzen hat sich Steffi schon überall beschwert, bekommt aber immer dieselbe Antwort: kein Geld. Wer Vollzeit arbeitet, bekommt nur rund 90 Euro. Wer nicht arbeitet, erhält ein Taschengeld von 30 Euro. Jugendliche, die zur Schule gehen, bekommen als Anreiz immerhin 230 Euro. Von diesem Geld muss alles bezahlt werden. Zusätzliche Lebensmitteleinkäufe wie Obst und Gemüse, Kosmetika, Waschmarken, Telefongespräche und seit neuestem die Multimedia-Geräte, die alle in ihren Zellen haben. Nur ARD, ZDF und RBB sind kostenfrei. Wer Musikkanäle und andere private Sender gucken will, muss dafür 14,90 Euro berappen pro Monat. In Pankow kämpft die Anstaltsleiterin sogar um die 6 Arbeitsplätze in der hauseigenen Küche. Der Senat würde diese Plätze am liebsten auch einsparen. Aus Kostengründen werden alle Berliner Gefängnisse zentral aus der Großküche in Moabit beliefert. Für alle Inhaftierten kommt irgendwann der Tag der Entlassung. Die Frauen benötigen eine neue Wohnung und einen Job, damit sie nicht gleich wieder rückfällig werden.
Meine Wohnung ist weg. Das Wichtigste von meinen Sachen sind unten bei meiner Tante im Keller. Ansonsten ist alles verkauft worden. Wenn ich rauskomme, fange ich bei 0 an.
Dann beginnt für mich erstmal die richtige Strafe, weil wo waren Sie die letzten 16 Monate? Ja, in Haft. Und da beginnt das eigentliche Ding erst.
Sie hörten den Kulturtermin Frauen und Mädchen im Berliner Strafvollzug. Eine Sendung von und mit Henriette Wrege. Das Manuskript zur Sendung können Sie in unserer Serviceredaktion anfordern unter 030 für Berlin und dann 97993-2171.
Kulturradio vom RBB.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 387. Die ersten Schrebergärten hat es in Leipzig gegeben. In solchen Kleingartenanlagen pachtet man einen kleinen Garten für sich und seine Familie. Diese Kleingartenkolonien sind gesetzlich geschützt, die neu entstandenen Gemeinschaftsgärten jedoch nicht. Die haben oft junge Leute auf Brachland angelegt, also auf Land, das vorläufig weder bebaut noch landwirtschaftlich genutzt wird. Wenn es sich aber nur um eine Zwischennutzung für ein paar Jahre handelt, stellt man sich darauf ein, die Beete nach dieser Zeit wieder aufgeben zu müssen. Manche junge Gartenliebhaber legen deshalb Hochbeete auf Gestellen an, die sie einfach wieder abbauen und mitnehmen können, wenn der Besitzer des Grundstücks den Pachtvertrag nicht mehr verlängert und sie in einen anderen Stadtteil ziehen, in dem noch viel Leerstand bei den Wohnungen herrscht und noch genug Brachflächen vorhanden sind. Das Holz für die Gestelle sammeln die jungen Gartenliebhaber im Wald oder dort, wo Holz weggeworfen wird. Manche haben auch Gewächshäuser, aber nicht wie bei professionellen Gärtnern aus Glas, sondern aus Folien, sodass sie einfach abzubauen und woanders wieder aufzubauen sind. Hühner- und Bienenstöcke kann man natürlich auch einfach mitnehmen, wenn man mit so einem Garten auf ein anderes Grundstück umziehen muss. Und noch einfacher ist das, wenn man Salatpflanzen in leeren Milchtüten heranzieht. Das ist etwas, wovon ein älterer Gartenliebhaber, der davon gehört hat, zunächst einmal gar nichts gehalten hat. Dann ist er aber doch mal mit seinem Fahrrad dahin gefahren, um sich das anzusehen und hat sich eines Besseren belehren lassen. Da hat er nämlich begriffen, dass es eine völlig neue Art ist, auf engstem Raum Pflanzen heranzuziehen. Aber unter einem Garten versteht er doch etwas anderes. Für ihn ist das nur so etwas wie Gartenersatz und kein richtiger Garten. Er hat aber anerkannt, dass die jungen Leute das Stück Brachland sehr schön und auch übersichtlich hergerichtet haben, nur so, dass sie damit innerhalb relativ kurzer Zeit anderswohin umziehen können. Die Gartenliebhaber, die solche Nachbarschaftsgärten anlegen, sprechen von urbaner Landwirtschaft. Denn um eigenes Gemüse anzubauen, braucht nun jemand, der in der Stadt wohnt und kein Haus mit einem Garten besitzt, nicht mehr, um sein eigenes Gemüse essen zu können, in einen Kleingartenverein einzutreten. Die Grundstücksbesitzer verpachten ihre Grundstücke dort, wo es vorläufig sinnlos wäre, Häuser zu bauen, weil viele Wohnungen leer stehen, sehr gerne für begrenzte Zeit. Denn Grundstücke, auf denen niemand ein Haus bauen will, kann man auch nicht teuer verkaufen. Durch Nachbarschaftsgärten sieht es da dann aber schöner aus, als wenn das Land brach liegt. Dadurch wird die Gegend attraktiver und in die leerstehenden Wohnungen ziehen vielleicht wieder Leute ein, so dass dann auch der Wert der Grundstücke steigt. Zu den jungen Gartenliebhabern kommen auch oft Kinder aus der Nachbarschaft, um sich etwas von dem Holz zu holen, das die jungen Leute für Gestelle für die Hochbeete gesammelt haben, weil es ihnen Spaß macht, sich daraus etwas zu bauen, und sie helfen auch gerne beim Gießen mit einer Gießkanne oder einem Gartenschlauch. In den Gemeinschaftsgärten hat jedes Beet seinen eigenen Stil. Manche wirken improvisiert, aber überall wird Obst oder Gemüse angebaut. Denn soweit es geht, wollen sich diese Gartenliebhaber damit selber versorgen, statt sich so etwas in einem Supermarkt zu kaufen. Zeitweise ernten sie so viel Gemüse, dass sie jeden Tag eine ganze Kiste voll gegen eine Spende abgeben können. Und dreimal in der Woche gibt es dafür Besucher auch etwas zu essen, das aus eigenem Anbau stammt. Das Essen kochen sie selber. Damit werben sie für ihre Arbeit, denn sie wollen, dass möglichst viele Brachflächen in Gärten verwandelt werden. Dabei geht es ihnen auch um die künftige Stadtentwicklung, denn sie meinen, dass die Städte von den Bürgern mitgestaltet werden sollte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 387. Danke.